herzlich willkommen zu Die Fotolinsen, eine Fotopodcast-Mahlzeit in 30 Minuten. Je nach Zutaten kann die Garzeit auch etwas länger dauern. Serviert von Matthias Weber und Holger Dankelmann. Moin, Holger.
Ein wunderschönen Moin von hier.
Ja, da merkt man schon, es ist eine besondere Folge. Ich darf dir gratulieren, Holger, zum 50.
Ja, ich dir auch, du. Wir haben ein halbes Jahrhundert. Nein, ja. Nicht ganz. Aber die Zahl 50 halt.
Genau, die 50. Folge haben wir. Und jetzt mache ich mal was ich ja sonst beim Podcast nie mache.
Mach es.
Weil ich habe da immer so ein kleines Problem mit der Verperlung. Achtung. Holger, Prost auf uns. Ja.
Aber hallo, meine Güte, das perlt aber jetzt so. Hallo? Liegt schon unterm Tisch.
Ach, das perlt ja. Wieder.
Ja, ja, ja. Das gute Flensburger.
Richtig. Ja. 50. Folge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als wir so beim letzten Mal überlegt haben, wir haben ja kurz überlegt, machen wir was Besonderes, machen wir nichts Besonderes jetzt, also zu dieser 50. Da haben wir ja eigentlich ganz schnell gesagt, so, wir können alle unsere Gäste mal einladen, dass wir einen Podcast zusammen machen. Ich glaube, technisch hätten wir es nicht hingekriegt. Das war so das Problem.
Nein. Und wenn man gesagt hätte, man hat einen Zusammenschnitt von den alten Aufnahmen, die ersten willst du wirklich keinem antun.
Richtig.
Wegen Ohrenkrebsgefahr. Und daher gesehen haben wir gesagt, nö, machen einfach nur eine Folge. Wie sonst
genau. Auch. Genau. Aber was mir noch so da eingefallen ist, als ich so drüber nachgedacht habe, wir haben ja, als wir beide uns das so überlegt haben, dass wir einen Podcast machen wollen, haben wir ganz einfach gesagt, so, wir versuchen erstmal so alle 14 Tage eine Folge rauszubringen und machen das ganz locker. Und wenn jemand mal keine Zeit hat oder, ja. Oder keine Lust hat, na, dann ja. Lassen wir es. Aber meines Wissens haben wir es wirklich geschafft.
Wir haben es durchgezogen.
50 Folgen im Takt von 14 Tagen rauszubringen, ohne Aussetzer.
Richtig, meine Güte. Wenn du jetzt nicht so weit weg wärst, würde ich dir jetzt auf die Schulter klopfen.
Ja, dann machen wir das hier. Ja. Na, gegenseitig, so aus der Ferne mal eben.
Ja, ja, also.
Aber es ist doch irgendwie ja eine besondere Folge, finde ich. Weil erstens habe ich mir einen Plan gemacht, was wir sonst nie machen.
Doch, du willst aber nicht sagen, dass du planlos bist.
So. Also ich sag mal, so in diesem Maße habe ich mich bis jetzt noch nicht vorbereitet. Es ist einfach, der Auslöser war eigentlich ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ein Tweet von dir.
Ach du, also
wo nicht. Du aus deinem Blog was geschrieben hast.
Mhm.
Und
ich schreibe aber viel.
Ja, und zwar ging es um Depression, um deine Depression, wie du das empfindest. Mhm. So, und als wir mit diesem Podcast angefangen haben, hast du ja auch gleich ganz offen erzählt, Mensch, ich habe diese Krankheit, es kann sein, dass ich 5 Minuten vorher sage, es geht nicht. So, und dann hab ich ja auch gesagt und haben wir uns auch geeinigt, dann ist das halt so.
Ja. Ne?
Also wenn
seitdem ist es tiefenentspannt.
Ja,
also mit der Depression, aber sonst mit der Aufnahme oder mit denen auch.
Genau. Und als ich deinen Blogbeitrag durchgelesen habe, den verlinken wir auch nochmal, habe ich echt gemerkt, dass ich persönlich über diese Krankheit so gut wie gar nichts weiß. Hat natürlich auch den Grund, dass ich Gott sei Dank davon nicht betroffen bin.
Ja, und eben vielleicht eben auch keinen im Umfeld hast.
Richtig, außer.
Außer den Häusern.
Halt. Ja, genau. Und da ist es halt so, klar, wir haben eine unheimliche räumliche Distanz, wir tauschen uns immer mal wieder aus, aber es ist ja nie so dieses Thema Mittelpunkt, wenn wir uns unterhalten, ganz im Gegenteil. Und dann gab es auf Twitter auch so eine kleine Diskussion, wo eine Twitterin dann sagte, Mensch, für mich ist so diese Beschreibung, wie du es gemacht hast, ein bisschen plakativ, ein bisschen vielleicht auch oberflächlich, wo du dann auch wieder gesagt hast, Mensch, ja, das zu schreiben, es ist ja auch allgemein für Außenstehende, das vielleicht so ein bisschen zu verstehen. So, und dann habe ich dich gefragt, wollen wir da in unserem Podcast mal drüber sprechen, weil einmal das ja auch, ich sag mal, ein Teil von dir ist, wir diesen Podcast gemeinsam machen, aber auch die Fotografie ein Teil deiner Krankheit ist oder dich begleitet oder mit dieser Krankheit dich begleitet oder.
Ja, so in der Richtung kann man so sagen.
Ne? Das ist ja, irgendwie gehört es ja alles zusammen, sage ich mal.
Ja, du kannst, sag mal so, mir wurde schon mal vorgeschlagen, meinen Blog im Prinzip zu trennen. Das eine sollte ich mit der Depression machen und den zweiten sollte ich über die Fotografie machen. Darüber habe ich mir dann erst Gedanken gemacht und habe gesagt, das funktioniert nicht, weil diese Krankheit, und das muss man einfach auch so klar sagen, es ist eine anerkannte Krankheit, das ist nichts anderes. Das kannst du nicht trennen. Das gehört zu mir, ist ein Teil von mir und daher gesehen kann ich nicht die Fotografie, weil es ja auch ein Thema ist, was ich durchaus fotografisch ja behandle, kann ich das nicht trennen.
Geht ja nicht. Seit wann hast du denn diese Krankheit?
Wenn ich mal genau zurückrechne, 2013, 2014 ist das, sag ich mal, so, es klar wurde, dass es sich um das handelt. Halt.
Also ich sag mal, die Diagnose.
Diagnose war da. So ja, richtig, genau. Also es war anfangs war es noch so in der Richtung psychosomatisch und dann war aber relativ schnell klar, da steckt ein bisschen mehr dahinter.
Sprich. Ja, du merkst selbst, ich kämpfe da immer so ein bisschen um die richtige Formulierung. Vielleicht.
Nein, du kannst nicht falsch formulieren. Weil du bist derjenige, der sich damit null auskennt.
Genau.
Du kannst keine falsche Sache rüberbringen, sondern das ist dann im Prinzip liegt es an mir, dieses dementsprechend richtig zu stellen oder richtig darzustellen. Ja.
Also wenn ich dich jetzt was frage, werde ich das so fragen, wie es mir gerade in den Sinn kommt, wenn es doof klingt, dann korrigier das halt, ist überhaupt kein Problem. Es soll jetzt auch nicht von mir, wenn ich jetzt sage, Mensch, wenn du denn mal ein bisschen traurig bist, so, das ist, Depression ist, ne? Das ist der Klassiker, ne?
Ja, von wegen, ich war auch schon mal schlecht drauf.
Genau, das ist es ja nicht. Ne? Jeder hat mal einen Scheißtag und jeder sitzt mal in der Ecke und sagt, weißt du was, ihr könnt mich heute mal alle dahin fassen, wo ich keine Zähne habe. So, das ist es ja nicht.
Ja, gut, diese Formulierung kannte ich jetzt noch nicht, aber nichtsdestotrotz finde ich gut.
Wie merkt man das eigentlich, dass das mehr ist als so dieses typische, ich habe einfach mal einen schlechten Tag oder ich bin nicht gut drauf?
Ich meine, alles, was ich heute jetzt so erzählte von Depression und der ganzen Geschichte und auch Fotografie, ist meine Geschichte. Das möchte ich gleich zu Anfang klar machen. Also, das irgendwie pauschal zu machen, geht gar nicht. Weil jede Form von Depression, jeder Mensch, der an Depressionen leidet, ist eine Einzelperson mit einzelner Geschichte, mit einem einzelnen Background und kann man nicht miteinander vergleichen. Es gibt Überschneidungspunkte vielleicht hier und da, aber jede Sache ist da irgendwo einzeln zu bewerten oder beziehungsweise anzusehen. Ja, was war deine Frage?
Wie du es bemerkt hast, dass es eigentlich mehr ist, als nur mal einen schlechten Tag zu haben oder mal eine Zeit zu haben, in der man einfach ein bisschen niedergeschlagen ist, antriebslos ist.
Ja, das ist dann, wenn bei mir es hat sich dann in der Richtung entwickelt, dass es eben nicht nur, ich könnte mir heute alle mal, sondern das kommt gar nicht mehr hoch. Weil das wäre ja ein Gefühl. Ein Gefühl, das ist richtig, ihr gebt mir auf den Keks und lasst mich doch alle in Ruhe oder so, sondern du kommst dann, gehst dann in ein sag ich mal, psychische Tiefe rein, wo Gefühle keinen Freiraum mehr haben. Wo gar nicht mehr, nicht, dass du diese nicht zulässt, sondern sie sind gar nicht mehr da. Und das ist der ganz große Knackpunkt. Das heißt, wenn dann von außen irgendwas Tolles an mich herangetragen wird, theoretisch, du hast eben, das kann also wirklich mal ganz krass überspitzt dargestellt, du hast 1 Million im Lotto gewonnen. Das würde mich in einer depressiven Episode nicht erreichen. Oder von wegen dein Lieblingsonkel Karl ist gestorben. Das wird mich auch nicht erreichen.
Also du nimmst die Info schon auf, aber ich sag mal, du verarbeitest sie irgendwie nicht emotional.
Ja, das funktioniert einfach nicht. Also die Emotionen kommen in der Form nicht raus und dadurch bedingt sitzt du in einem, weil mit Emotionen tust du ja dich auch irgendwie äußern nach außen hin. Hm. Ob es eben Weinen ist, Lachen ist, sich streiten, was weiß ich auch alles. Und wenn das, jetzt stell dir mal vor, das ist nicht mehr gegeben, dann sitzt du in einem Vakuum, wo nichts von außen, wie gesagt, reinkommen kann. Das funktioniert einfach nicht. Und du hast nicht die Möglichkeit, im Prinzip emotional zu reagieren, weil du keine Emotionen empfindest. Hm. Also wirklich null.
Also ich
tut mir leid, schwer.
Ich kann es mir auch im Moment nicht vorstellen, wenn ich jetzt so überlege.
Da macht ihr jetzt zum Beispiel auch gar nicht so sehr den Kopf. Früher habe ich immer, also in den Anfangsjahren immer gedacht, meine Güte, warum kapieren die das nicht, was ich jetzt damit sagen will?
Ja.
Es ist sehr, sehr schwer für Außenstehende zu verstehen. Es ist ja auch teilweise so, dass ich, wenn ich in der Situation bin, es ja nicht verstehe. Wie kann ich dann erwarten, dass jemand, der mit dieser Krankheit sonst keine Bezugspunkte hat, dass der das versteht oder ansatzweise versteht? Also ich bin zwischenzeitlich da ziemlich tiefenentspannt, wenn ich Reaktionen bekomme wie, ja, das kapiere ich jetzt gar nicht. Ja, dann ist das halt so. Fertig.
Es ist ja auch nicht bös gemeint. Also wenn jemand, stell dir mal vor, du sitzt irgendwo und hast keine Emotionen, keine Gefühle. Ich weiß nicht, ob man sich das so als, ich sag jetzt mal, normaler überhaupt vorstellen kann.
Machen wir es mal einfacher. Jetzt stell dir mal vor, also beziehungsweise ich hänge jetzt in einer depressiven Episode, richtig schön im großen Loch, schwarz, dunkel. Kommt meine Frau und sagt, Mensch, wollen wir heute nicht rausgehen? Vergiss es. Das kommt erstmal Punkt 1, ich höre das zwar, aber normal würde ich mich freuen und sagen, cool, wir gehen irgendwo schön spazieren, nachher noch ein Eis essen, noch ein Käffchen trinken, Kuchen essen, wie auch immer. Das kommt nicht an. Und du kannst mich also auch nicht mit Dingen wie von wegen, geh mal mehr raus, guck mal, wie schön die Sonne scheint. Kriegst du mich aus einer depressiven Episode nicht raus. Also ich rede immer nur von meiner Krankheit. Also sie ist halt sehr breit aufgestellt, leider, diese Krankheit. Kann unterschiedlich agieren auch.
Also
es ist auf der einen Seite empfinde ich keine Fröhlichkeit, kein Lachen, auch kein Weinen, nix. Da ist tote Hose.
Ja, es ist echt schwer, sich so vorzustellen. Weil, ich sag mal, wenn, wieder das Beispiel, ich bin schlecht drauf, meine Frau sagt, weißt du was, du bist heute so scheiße drauf, lass mal alles stehen und liegen, wir gehen jetzt mal raus. So, dann kommt von mir ja eine Reaktion so, weißt du was, nee, komm, habe ich jetzt auch echt keinen Bock drauf. Oder man sagt, ja, gut, okay, machen wir, und dann versucht man da ja irgendwie auch.
Vielleicht komme ich aus dieser Blase mal wieder raus, indem ich eben was anderes sehe. Und
ich sag mal, meistens klappt es zumindest bei mir dann ja auch, wenn man wirklich, das ist so dieses, wo ich jetzt echt ein Problem oder was ich mir sehr, sehr schwer vorstellen kann, dass wenn du Hilfe von außen, die ist ja auch gut gemeint in der Regel, dass du das emotional gar nicht umsetzen kannst. Das ist so ein Punkt, wo ich echt sag, boah, also.
Ja, es kommt einfach, sag ich mal so, es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt taubstumm in der Ecke sitze. Ich kriege ja mein Umfeld schon mit.
Ja,
es ist also nicht so, dass ich da jetzt irgendwie Blackout und ich reagiere auf Texte nicht mehr oder so. Ich rede durchaus auch mal, wohlgemerkt. Längst nicht so häufig wie sonst. Ich meine, ich bin ja sowieso eine Plappermaul eigentlich im Großen und Ganzen. Aber dann ist es einfach so, dass das ist aber auch ein Lernprozess vom Umfeld, dass das Umfeld dann merkt, da brauche ich nichts mit nichts ankommen.
Ja.
Das bringt nichts. Es ist wirklich Leben, vergeudete Lebensmühe, sage ich jetzt mal so. Das hilft mir nicht weiter.
Ja. So wie du das eben beschrieben hast, ist das ja auch so ein bisschen, ich sag mal, so ein schleichender Prozess gewesen, wo du merkst, ich habe da ein Problem, und bis hin wirklich zu dieser Diagnose, Depression, wo du sagst, jetzt weiß ich zumindest, dass ich diese Krankheit habe. Ich denke, das ist ja auch erstmal ein wichtiger Punkt, dass man so ein sich von außen Hilfe holt und
ja, aber
auch die Diagnose erstmal bekommt.
Ja, aber der Punkt an der Sache ist die das eine ist die Diagnose, das zweite ist die Hilfe holen.
Weil ja, das wäre dann jetzt praktisch der zweite Schritt, ne?
Ja, aber wenn du dir Hilfe holst, dann musst du oder beziehungsweise musste ich mir ja persönlich eingestehen, ich komme mit meinem Leben nicht klar.
Wie war das denn mit deinem Umfeld? Wie haben die denn überhaupt darauf reagiert?
Sag mal so, das ist so ein bisschen, wenn man es mal so krass sagen würde, da hat sich Spreu von Weizen getrennt. Ist aber nicht, auch von meiner Seite, nicht bös gemeint. Ich kann mir das einfach gut vorstellen. Ich sage ja, ich rede aus der heutigen Zeit. Damals hat es mich arg getroffen, wo sich Personen distanziert haben sage ich jetzt mal so, einfach ja mit dieser Thematik nichts anfangen konnten, was auch sehr schwer ist. Muss man einfach auch zugestehen. Wie gesagt, das sage ich aus der heutigen Situation. Ich kann das nachvollziehen, dass sich die Leute durchaus distanzieren. Weil du kannst diese Krankheit halt nicht greifen. Es gibt kein Röntgenbild, es gibt kein MRT-Bild, es gibt keine sonstigen Aufnahmen oder ich trage einen Verband um Kopf. Es ist so nicht zu greifen. Und ich sehe nun nicht unbedingt, wenn ich nicht eine depressive Episode habe, krank aus, eher wohl genährt, um es mal so auszudrücken. Ne? Und dann ist es schwierig halt für das Umfeld, das zu begreifen. Und dann ist es auch zum Beispiel so, für mich war es zum Beispiel immer schwierig, ich bin ja, also wir als Familie bzw. als Ehepaar gehen wir in eine Gemeinde bei uns im Nachbarort. Und wenn man dann dahin kam und man hatte, sag ich mal so, jetzt, also ich konnte nur da hingehen, wenn ich keine depressive Episode hatte. Also da, klar. Also dann ist man da hingegangen und das Umfeld wusste um diese Geschichte und kam dann, und wie geht's dir? Und das hast du dann jeden Sonntag beim kurz vorm Gottesdienst gehört oder nach dem Gottesdienst und ist auch nicht hilfreich. Ist lieb gemeint.
Ja, das ist aber, ich sag mal, so ein generelles Problem. Also auch wenn es dir als Nicht-Depressiver mal nicht gut geht, weil du, ich sag jetzt mal ganz doof, Zahnschmerzen hast und jemand fragt, und wie geht's dir? Es will keiner hören. Ach, weißt du was, lass mich zufrieden, ich habe Zahnschmerzen. Das will keiner hören. Na, das ist ja, okay. Das Problem eigentlich. Ne? Du willst ja keine ehrliche Antwort eigentlich haben.
Nein, es ist, sag ich mal so, einfach eine Floskel, die ja auch im, also, und ich habe das dann irgendwann mal, also es ging auch über Jahre, dann irgendwann mal einen gehabt, da war ich echt sehr gut drauf. Dann habe ich ihn gefragt, und hast mal so 2-3 Stunden Zeit, dann können wir mal drüber reden. Der hat mich dann ganz irritiert angeschaut und sagte, wie? Ja, ich sag, mir geht's streckenweise richtig scheiße.
Ja.
Ja. Ich habe heute leider noch einen Termin. War dann die Reaktion.
Ja, klar.
Wie gesagt, ich bin diesen Menschen nicht böse. Es ist einfach eine Sache, die sehr schwer zu verstehen ist und in den meisten Fällen selbst für direkte Familienmitglieder, die da direkt irgendwo mit involviert sind, ist es schwer zu unter die Füße zu kriegen.
Ja, das glaube ich. Du hast ja gesagt, so seit 2013 ungefähr weißt du von deiner Depression. Hast du dir 2013 Hilfe geholt oder hast du da gemerkt, so Mensch, das ist eigentlich mehr als nur dieses, ach, ich bin mal schlecht drauf.
Ja, das Hilfe holen ist hat sich so im Prinzip so entwickelt, dass das irgendwo klar wurde, wie gesagt, dass es ich bin mit, sagen wir mal so, als erstes mit körperlichen Symptomen auf das ist das Erste, was bei mir aufgetaucht ist. Heißt, mein Blutdruck kriegte man nicht mehr in den Griff auf einmal. Ich bin wegen Verdacht auf Herzinfarkt in eine Herzklinik gekommen. Da wurde, was weiß ich, der große Herzkatheter gemacht und so weiter. Ist interessant, wenn du dann selber zuguckst, wie so eine Sonde durch dein Herz geht.
Nein, das möchte ich nicht. Da kriege ich schon, wenn ich das im Fernsehen sehe, drehe ich mich schon immer weg und fall schon tot um.
Nee, das geht. Also, okay, lassen wir's. Ich möchte ja nicht, dass du jetzt da komische Bilder im Kopf hast. Auf jeden Fall war klar, das Herz ist gesund. Das heißt, trotz dass ich Raucher bin, sehen meine Werte relativ gut aus. Und musste also auch nichts gemacht werden. Die haben da Kontrastmittel reingespritzt, damit man ja auch die Verästelung und so weiter sehen kann. Mhm. Ist da irgendwo was? Eine Verengung muss da, dieser sogenannte Stent gesetzt werden oder so. Ja. Und nix, einwandfrei. Ich habe ein relativ großes Herz. Das haben sie auch festgestellt.
Schön, was, das stimmt.
Ja, also das ist, ich kann nichts dafür. Es ist leider biologisch. Ist so, was stark durchblutet und stark muskulös ist. Hm. Also, dann war die Frage, ja, wo kommt das Zeug jetzt her, was der Herr Dankelmann hat? Warum hat er diese Symptome? Und du musst dir mal vorstellen, sitzt du jetzt zum Beispiel zu Hause, guckst Fernsehen, irgendwo eine Tierdoku, sag ich jetzt mal so, also nix, was irgendwie einen groß aufregt. Und plötzlich geht deine Pumpe ab wie Schmitz' Katze. Du kriegst einen Blutdruck von, ja, Spitzenwerte waren so 210 zu 140, 150. Oha. Und ein Herzrasen, dass der Puls normalerweise habe ich eigentlich einen relativ sehr ruhigen Puls, 60, 70. Ja. Und der ging dann auf 250 bis 270. Und dann sitzt du da und denkst dir, was geht jetzt gerade mit deinem Körper ab? Hm. Weil es gab keinen Zusammenhang mit irgendwas. Es war jetzt, ich habe jetzt keine Aufregung gehabt, da haben meine Frau hat mich nicht angeschnauzt, sage ich jetzt mal so, was sowieso selten vorkommt. Und es war kein Ereignis da, was, ja, was irgendwie sagen könntest, ah, klar, deswegen und so weiter. Und dadurch, dass ja vorher diese Untersuchung in der Herzklinik hatte, war klar, meine Pumpe ist gesund. Hm. Und dann ging es im Prinzip in der Richtung, wo die Hausärztin, also ich habe eine wirklich super tolle Hausärztin, muss ich sagen, die dann gesagt hat, das könnte jetzt so was Psychosomatisches sein. Also da waren wir noch nicht so in den Trichter so Depression, aber eben psychosomatisch. Irgendwas läuft bei Ihnen im Kopf und das kann durchaus was auslösen.
Ja. Ist ja auch, ich sag mal, bei anderen Dingen bekannt, dieses berühmte Broken Heart Syndrom, ja, dass die Leute wirklich am gebrochenen Herzen auch sterben können. Ne? Das ist im Prinzip ja ähnlich, dass sie Herzinfarkt ähnliche Symptome haben, weil sie ein gebrochenes Herz haben. Und ja, psychosomatisch, klar, dein Blutdruck schießt nach oben und das sind ja Werte. Ich weiß gar nicht, ob man die noch messen kann. Also mit den handelsüblichen Geräten. Also die sind aber schon am Anschlag, ne?
Nö, also die guten Geräte können das schon fassen. Also ich muss dabei sagen, ich habe dann natürlich auch ein bisschen den Fehler gemacht. Ich habe mir natürlich selber ein Blutdruckmessgerät geholt. Hm. Und dann habe ich den Fehler gemacht, ich habe viel zu oft gemessen.
Ja.
Das heißt, wenn das tendenziell so leicht nach oben ausschlug, habe ich schon wieder Panik gekriegt und automatisch ging natürlich dann auch mein Blutdruck wirklich hoch.
Ja, natürlich, klar.
Verstehst du? Weißt du, du kannst das ja auch suggerieren.
Ja, natürlich.
Und daher gesehen war, irgendwann habe ich das mal geschnallt und habe gesagt, nö. Wenn es mir, sag ich mal, körperlich schlecht geht, heißt das für mich, das Herzrasen ist zwischenzeitlich so nicht mehr. Hm. Hängt auch ein bisschen mit Medikamenten auch zusammen.
Ja.
Was bei mir bei einer depressiven Episode passiert ist, ich kriege einen wahnsinnigen Druck auf der Brust. Du musst dir vorstellen, als wenn jetzt bei dir eine Person mit 80 Kilo auf der Brust steht.
Hm.
Dieses Gefühl. Das heißt, dass deine Lungen werden zusammengepresst, du kannst nur noch ganz flach atmen, du kannst gar nichts mehr auf die Reihe bringen. Also auch nicht mehr den Müll nach unten bringen, weil das schaffst du körperlich nicht mehr.
Ja.
Und wie gesagt, dann war halt Psychosomatik erst angesagt und heißt, ich war für 3 Monate in einer Klinik.
Mhm.
Also war am Anfang, habe ich mich so ein bisschen gesträubt, 3 Monate, ich sag mal, spinnt ihr? Oder man muss ja dabei sagen, ich habe ja bis dato noch, sag ich mal, gearbeitet. Ich war noch im Berufsleben.
Ja, stimmt. Du musstest deinem Arbeitgeber ja auch mal irgendwie klar machen, dass du jetzt 3 Monate nicht da bist, ne?
Richtig. Und sagen wir mal so, der war soweit kulant und hat das Ganze also auch, sag ich mal, geduldet oder so. Das, auf jeden Fall hat das geklappt. So, dann bist du halt in einer psychosomatischen Klinik oder beziehungsweise Abteilung einer Klinik. Das war keine Gesamtklinik jetzt für Psychosomatik. Und dann kommen halt neben körperlichen Dingen Das heißt, die wollen dich ein bisschen fit machen, du machst da, was weiß ich, Nordic Walking, du kannst da irgendwo in so einem Minischwimmbad deine Runden ziehen und kannst auch noch Ergo irgendwas machen und so. Kommen auch Gespräche. Und aufgrund dieser Gespräche wurde klar, dass es eben nicht nur psychosomatisch ist, sondern bei mir wirklich eine Depression vorliegt. Und das Ende vom Lied war so 4 Wochen vor, ja, so grob 4 Wochen vor Ende, hieß es, hier haben Sie eine Liste mit Therapeuten. Rufen Sie an, machen Sie einen Termin, weil in 4 Wochen ist hier zu Ende, aber das ist eine Geschichte, die nicht dann zu Ende ist.
Ja, klar.
Und ja, der Holger war cool. Holger war super cool. Also gesagt, ja, ja, mach ich. Und
ja, heißt
klar, genau so. Ja. Und im Endeffekt dachte ich, nee, ich bin ja wieder fit und fühle mich eigentlich gut und wofür Therapeut? Also tut mir leid, ich bin ja nicht mehr Schugge. Verstehst du? Du
warst ja,
komplette falsche Selbsteinschätzung war auch da noch. Und das ging, kam dann nach Hause und das ging auch so 4, 6, 8 Wochen gut und dann hat's mich richtig erwischt. Dann hatte ich also wirklich die erste extremste Episode. Da ging gar nichts mehr. Also wirklich, da bin ich ins Loch gefallen und da wurde klar, ich brauch irgendwie Hilfe. Ich krieg das alleine eben nicht gebacken. Auch nicht mit der freundlichen Unterstützung meiner Frau und mit meiner Hausärztin, das reicht nicht.
Aber den Gedanken hattest du selber schon, dass du sagst, Mensch, ich schaffe es alleine nicht. Ich muss jetzt wirklich professionelle Hilfe haben, oder?
Sag mal so, ich kann das aus meinem Umfeld her, was Depressionen bewirken kann.
Okay.
Daher war ich, sage ich mal, so ein bisschen irgendwo so ein bisschen mit der Thematik, ja, vertraut ist vielleicht übertrieben, aber ich wusste ansatzweise, was los sein kann. Und deswegen war die Selbsteinschätzung dann irgendwann, wo ich dann in dieses Loch da reingefallen bin, wo ich dann ein bisschen wieder rausgekrabbelt bin, also in dem Loch passiert gar nichts, aber wo ich dann wieder so ein bisschen rausgekrabbelt bin, war klar, das gönnst du deinem ärgsten Feind nicht und ich muss irgendwas machen. Und dann ging's dann wirklich auf die Suche nach einem Therapeuten und das Problem ist ja nicht einen Therapeuten als solchen zu finden, sondern dass der Zeit hat. Die Problematik heutzutage ist einfach so, dass der wenn du jetzt, sage ich jetzt mal so, du kannst also wirklich schwerst depressiv sein. Du kannst suizidgefährdet sein. Wenn du versuchst, einen in Anführungsstrichen normalen Therapeuten irgendwo eine ambulante Geschichte irgendwie anrollen zu lassen, dann heißt es im Schnitt, ja, rufen Sie, also wenn es gut läuft, heißt es, rufen Sie in einem Monat an. Wenn es Pech ist, kann es auch ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr sein, weil die sind dicht.
Ja.
Die sind komplett dicht. Ich meine, jetzt bei einer extremsten, wo ich jetzt einmal eben jetzt auch gesagt habe, suizidgefährdend, gibt es Akutkliniken. Aber das musst du alle erstmal auf die Reihe bringen und erstmal erkennen und wo kriege ich Hilfe und dann kriegst du dann irgendwo bei jedem Therapeuten, den du anrufst, heißt es ja zwischen 4 Wochen und 6 Monaten. Du brauchst aber jetzt Hilfe. Das, weißt du, vergleich's einfach mal. Du brichst dir heute das Bein und dann heißt es ja, kommst du mal in 4 Wochen oder im halben Jahr wieder.
Brauche ich nicht, da ist es wieder zusammengewachsen. Ja, klar, das ist Katastrophe, ne? Das ist, und dann hast du ja noch nicht mal, ich sag mal, einen Therapeuten, wo du sagst, der mag vielleicht fachlich gut sein, aber ihr müsst ja auch zusammenpassen. Das ist ja normal.
Ja, das ist auch noch so ein Punkt. Ich meine, im Normalfall sieht es ja so aus, du hast dann so 1, 2, 3 Probestunden. Das heißt, erstmal beschnüffeln und könnte das was sein und passt das von der Chemie her? Weil ich kann nun mal auch nicht, ich bin, wie gesagt, eigentlich schon ein extrovertierter Typ im Großen und Ganzen, aber ich kann auch nicht mit jedem. Und das ist, ich glaube, ganz normal und ist ganz menschlich und daher gesehen darf man sich auch nicht den Kopf machen. Aber du kommst ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Termin bekommst und kommst irgendwo mit dem Therapeuten als solches nicht so klar, wie du das gerne vorstellst. Wobei, da muss man es auch ein bisschen differenziert wiederum sehen, weil du gehst nicht auf eine, wie hat ein Bekannter das gesagt? Du gehst nicht auf Wellnessurlaub. Das heißt, der Therapeut kann dir ein paar Klamotten an den Kopf werfen, die dir überhaupt nicht passen. Verstehst du? Das heißt, es nicht so über den Hinterkopf streichen, auch die Arme, das kriegen wir schon irgendwie hin und machen wir mal ein bisschen was. Sondern er kann dich durchaus mit Sachen konfrontieren, die
richtig wehtun können, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist kein Wellnessurlaub. Aber insgesamt musst du einfach so rechnen, wenn du wirklich das Glück hast, jetzt einen Therapeuten relativ zeitnah zu bekommen. Ich hatte das Glück und das Vorrecht, wie gesagt, dann durch meine Hausärztin, die hat dann wirklich also die Trommel gerührt und dann ging das relativ schnell. Wenn das jetzt nicht hingehauen hätte, also da hatte ich wirklich sofort, das passte bei mir. Ich hatte also wirklich das Vorrecht und das Glück, dass das sofort von Anfang an passte. Ja. Wenn das aber nicht passt, ja, du überlegst ja dreimal zu sagen, ich komme nicht wieder, weil der nächsten kannst du wieder vielleicht 4 Wochen bis einem halben Jahr warten.
Ja.
Also, weißt du, du bist da irgendwo, du bist in Anführungsstrichen gestraft durch diese Krankheit und bekommst eigentlich nicht unbedingt zwangsweise da Hilfe, wie du sie eigentlich brauchst.
Ja, und vor allen Dingen hast du ja schon mal von dir selbst aus den Schritt gemacht und gesagt, Mensch, ich brauche, ich hole mir Hilfe. Das ist ja, glaube ich, in der Situation auch nicht ganz einfach. Also wenn ich vergleiche jetzt mal mit dem Zahnarzt Zahnschmerzen habe, ist es mir in dem Moment, ehrlich gesagt, völlig wurscht, welcher Zahnarzt, solange er fachlich echt gut ist, mir meine Zahnprobleme behebt. Ne? Klar. Wenn ich sage, ey, mit dir würde ich nie ein Bier zusammen trinken, aber super.
Sieh zu, alles, mach mir das Loch zu, damit ich endlich wieder in Ruhe.
In einer halben Stunde bin ich hier raus, alles gut und tschüss. Das ist ja ein ganz anderes Kaliber. Und da bist du ja wirklich in einer Phase gewesen, wo du schon gesagt hast, ich muss mir wirklich Hilfe holen, hast schon diesen Schritt gemacht und hattest jetzt Gott sei Dank nicht diese Wartezeit. Und dann hast du vielleicht jemanden, wo du sagst so, nein, das geht gar nicht.
Richtig, ja. Boah, das passiert, also es ist nicht unbedingt selten, dass das so passiert. Ich meine, ich kann wirklich sagen, da hat der liebe Herrgott dran gearbeitet, dass ich gleich den richtigen kriege, sage ich jetzt mal so. Aber das ist nicht zwangsweise grundsätzlich so. Weil man muss ja auch erstmal rauskriegen, ob diese Therapieform, die dieser Therapeut anbietet, auch für dich passend ist. Es ist ja nicht nur das Zwischenmenschliche, sondern es gibt ja unterschiedliche Therapieformen, auch in Bezug auf Depressionen. Und ob es Gesprächstherapien sind und es gibt da halt zig Variationen halt von. Ja. Und das ist alles so, was so am Anfang auf dich eindringt, wo du denkst, hey, ich brauche Hilfe, Leute. Und ich bin schon so weit, dass ich mir das selber eingestehe. Das muss man einfach auch so sagen, weil das braucht seine Zeit, bis du wirklich merkst, ich kann nicht mehr. Ich kriege das nicht alleine, auch nicht, wie gesagt, mit Hilfe meiner Frau, meiner Kinder oder sonst wie irgendwie hin. Mhm. Weil das muss man einfach aussehen, oder beziehungsweise ich kann es nur von meiner Seite. Du blendest alles aus, was so mit Liebe zum Beispiel zu tun hat. Mhm. Liebe deiner Frau dir gegenüber, deinen Kindern dir gegenüber, deinen Freunden dir gegenüber. Das ist nicht mehr bei dir da. Das hast du nicht mehr. Das heißt, du musst dir deswegen auch eben diesmal wegen ohne Gefühle, es ist wirklich eine Geschichte, die extremst ist. Nicht, wie gesagt, ja, ich war auch mal schlecht drauf. Ne? Da läuft eine ganz andere Nummer ab.
Du merkst, also, das ist echt hart bestimmt Brot für mich, das zu verstehen.
Ich erwarte es nicht.
Nein, aber ich finde es wirklich.
Ich erwarte jetzt nicht, dass du jetzt aufgrund jetzt unseres Gespräches jetzt meine Sachlage oder mein Background oder so verstehst.
Nein, aber das gibt mir so auch so verschiedene Punkte, wo ich denke, also mit diesen Gefühlen, wo ich kann es mir echt ganz schwer vorstellen. Dann sagst du, den richtigen Therapeuten finden. Da ist mir jetzt noch eingefallen, Beispiel Zahnarzt. Wir haben hier im Ort, lass mich lügen, 4, 5 verschiedene Zahnarztpraxen. So, wenn ich sage, komm, der hat jetzt mein Loch zugemacht, aber den mag ich nicht, gehe ich zum nächsten. So, die kann ich alle mit dem Fahrrad hier erreichen innerhalb von 15 Minuten. Jetzt einen Therapeuten. Ich glaube nicht, dass du 5 Therapeuten mit dem Fahrrad innerhalb von 15 Minuten innerhalb deines Wohnortes erreichen kannst.
Das ist nicht zwangsweise. Ne? Sag ich mal so, in meinem direkten Wohnort müsste ich jetzt echt überlegen, ob einer überhaupt da ist. ich will es jetzt nicht jetzt verneinen, ist also ein Nachbarort, der deutlich größer ist.
Ja.
Da, also sind vielleicht ein, da sind trotzdem, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da sind schon Therapeuten. Das ist jetzt gar nicht mal so, dass da keine wären oder so. Die Auswahl als solches, je nachdem, welche Therapieform sie machen, wie gesagt, unterscheiden sich doch schon. Aber das Problem ist einfach, es kommt auf, was ich auf einen Therapeuten komme, ich weiß es nicht, einfach zu viele Menschen mit dieser Krankheit.
Ja, es ist, denn hast du irgendwann, hast du ja die richtige Therapieform für dich gefunden.
Hm?
Und war das da schon das Thema Fotografie mit drin oder hat sich das auch so entwickelt, dass du irgendwann gesagt hast, oder in dieser Therapie, dass man gesagt hat, Mensch, versuch mal irgendwie, ja, ist ja oft, dass man sagt, man malt, man schreibt, fotografieren, sich irgendwie kreativ ausdrücken. War das schon Form, Bestandteil der Therapie oder war das praktisch ein Schritt von dir, dass du gesagt hast, ich muss jetzt irgendwie nach außen irgendwie was machen?
Ich würde jetzt mal sagen, das Ganze, also es war definitiv keine therapeutische Geschichte, die irgendwo mir angeboten worden ist. Ich muss auch sagen, jetzt so wenn man so ein bisschen diesen Zeitablauf einfach so ein bisschen nochmal klarer darstellen kann. Nachdem mir klar war, dass ich also, wie gesagt, nach dieser psychosomatischen Geschichte ich eben Hilfe brauche, hatte ich eben, wie gesagt, den Therapeuten relativ zeitnah. Es war aber dann auch nach, relativ schnell dann auch klar, ich muss nochmal stationär, aber nicht in psychosomatisch, sondern dann wirklich in psychotherapeutische Behandlung.
Ja.
Und das kam dann also auch, ich habe vorher schon angefangen zu fotografieren, hatte aber nicht das Thema Depression oder überhaupt so. Es fing bei mir eigentlich so klassisch an mit einer Knipse.
Mhm.
So, die habe immer dabei. Kompaktkamera, eine von Samsung mit einem Leica-Objektiv darauf hat. Ich wusste gar nicht, was das heißt. Hieß damals. Aber das Ding hatte schon echt tolle Bilder hingebracht. Also man konnte tolle Bilder machen.
Ja.
Sag ich mal so. Und irgendwann ging das bei mir dann also ein bisschen weiter über dieses Knipsen. Und dann habe ich ja auch gemeint, ich brauche jetzt natürlich eine Spiegelreflexkamera. Und die habe ich mir dann in diesem Zeitfenster zwischen diesen zwei stationären Aufenthalten habe ich die mir gekauft.
Ja.
Und dann ging es halt in diesen stationären Aufenthalt und unter anderem wird dann halt auch Gestaltungstherapie angeboten.
Hm.
Heißt, du malst, du arbeitest mit Ton, du es gibt halt verschiedene Variationen. Du suchst dir halt irgendwie was raus, was dir ein bisschen liegt. Und ich habe am Anfang auch damit nicht so, bin damit noch nicht ganz warm geworden mit dieser Form. Ich denke mir, was soll ich jetzt malen? Draußen blauen Himmel oder ein Kaktus oder saß da je nachdem vor dem Blatt Papier oder auch vor dem Berg Ton oder sonst wo. Und was mache ich hier eigentlich? Weil mir echt nichts einfiel.
Ja.
Und dann ging das aber irgendwann, ich würde sagen, nach der zweiten, dritten Stunde in der Form fing ich an, jetzt mach mal irgendwas. Ich mal's mal einfach so. Es muss ja nichts irgendwie darstellende Kunst sein, sondern das darf abstrakt sein. Das ist komplett alles offen. Und dann habe ich mich drauf einlassen können. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass daraus eine körperliche Reaktion kommt.
Okay, das heißt, inwiefern?
Die Malerei war dann so. Ich habe mir dann, am Anfang habe ich noch gezeichnet und dann habe ich mit Acrylfarben gearbeitet. Nach 10 Minuten, Viertelstunde war ich klatschnass geschwitzt. Aber richtig. Ich war durchgeschwitzt. Ich war durch. Ich war auch richtig durch, körperlich. Ich war dann fertig. Auf den Bildern konntest du, sag ich mal so, als Außenstehender nicht unbedingt was erkennen. Zwangsweise.
Ja.
Aber da ist irgendwas passiert. Ich habe irgendwas aus mir raus im Prinzip in dieses Bild rein projiziert oder beziehungsweise projizieren können. Und wie gesagt, nach Viertelstunde, also wenn es längst ging, 20 Minuten, da war ich platt. Da wollte ich nicht mehr. Und das habe ich dann im Prinzip, machen wir mal einen Sprung weiter, nach diesem stationären Aufenthalt habe ich das hier zu Hause auch noch erst gemacht. Mhm. Ich habe hier also zu Hause gemalt und dann ist es manchmal so gewesen, dass ich dann aus dem Zimmer rauskam nach einer Viertelstunde und meine Frau sagte, wie siehst du denn aus? Weil wirklich das T-Shirt war durchgeschwitzt und es waren keine sommerlichen Temperaturen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, schnapp dir doch mal die Kamera, vielleicht kannst du damit auch irgendwas machen. Und dann fing es eigentlich an, wo ich anfing, die Fotografie für mich auch als, in Anführungsstriche, Therapieform zu sehen.
Ja.
Das heißt, ich stelle etwas dar, verbinde es zu 100% mit einem Text. Und dann weiß auch jeder eigentlich, wer der den Text liest, was ich da mit diesem Bild meine.
Ja, das wäre jetzt so der nächste Punkt, den ich eigentlich nochmal ansprechen wollte. Du fotografierst ja nicht nur, sondern wenn man auch auf deine Homepage guckt, gerade so in diesem Bereich in deinem Blog, dass du ja auch immer Texte dazu schreibst. Du hast ja auch regelmäßig, wie heißt die Kategorie, was fühlt ein depressiver Mensch?
Richtig.
Ne? Und da schreibst du ja auch mal.
Die Kategorie ist noch nicht mal das. Die Kategorie heißt der Rest.
Der Rest. Verlinken wir auch alles. Ne? Dann kann man ja auch, jeder, wer will, sich da auch mal ein bisschen durchlesen.
Darf ich kurz noch mal reingrätschen? Weißt du, warum das heißt der Rest?
Nein.
Weil Depression ein Teil von mir ist, aber nicht alles.
Das, ja, hast du ja schon zu Anfang gesagt, ne?
Dass das ist so. Ich bin ja nicht, wir unterhalten uns jetzt hier auch ganz normal. Es ist ja nicht so, dass ich laufe 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit dem Kopf unter dem Arm und verstecke mich irgendwo im letzten Loch. Das ist es ja nicht. Und deswegen habe ich auch die Kategorie genannt, der Rest. Jetzt kannst du weiter.
Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Doch, mit dem Schreiben, dass du ja auch praktisch deine Bilder ja doch eigentlich beschreibst, beziehungsweise das aufschreibst, was du in diesem Bild siehst oder was der Betrachter ja auch eigentlich, ja, sag ich mal, was du willst, was er sehen soll.
Ja, also ich guck mal, das war aber bei mir von der Fotografie immer so in der Richtung. Es gibt ja die Fotografen, die Bild machen ohne irgendwas, da ist kein Text dabei, dann, wenn es ein Porträt ist, dann steht vielleicht der Name vom Model und das war's. Ich arbeite mehr mit Gefühlen. Heißt, ich schreibe klipp und klar, was ich mit diesem Bild mir darüber denke, was dieses Bild darstellt, für mich darstellt. Und das werde ich auch niederschreiben, immer.
Ja.
Damit der oder die Betrachter, wenn sie das Bild sehen, dass sie dann klar wissen, das hat er gemeint. Und nicht, was könnte er gemeint haben. Oder was will er mir jetzt mit diesem Bild aussagen?
Ja. Ich weiß nicht, ob es für dich so ein Schema gibt oder so eine Strategie gibt, ist vielleicht das bessere Wort, wenn du jetzt wirklich in so einer depressiven Phase bist, kannst du denn sagen, so ich weiß ja von dir, das hast du ja auch einmal beschrieben, dass das von jetzt auf gleich kommen kann. Ne? Ja, dass es keine Voranzeichen gibt, sondern
wie ein Schalter im Licht wird. Die Depressionsform, die ich habe, hat auch einen speziellen Namen, fragt mich jetzt aber nicht, ich suche ihn jetzt noch nicht raus. Ich brauche keine Auslöser. Heißt im Klartext, ich brauche jetzt nicht irgendwie von wegen, irgendwer ist mir mal quer gekommen oder es kommen irgendwelche Wörter, die mich triggern oder so, sondern man muss sich das wirklich vorstellen. Das ist der große Hauptschalter oben im Gehirn und der wird umgeschmissen. Ja. Und innerhalb von extrem kürzester Zeit komme ich in eine depressive Episode, wo ich so nicht ich kann es nicht stoppen.
Ja.
Das läuft dann. Das ist so wie ein Automatismus, der läuft dann ab und dann hänge ich in dem Loch und dann hänge ich richtig drin. Ich habe also ist mit Therapie und dem Ganzen drumherum ist es deutlich besser geworden. Also ich möchte jetzt auch das klar machen. Also es ist wirklich besser geworden. Aber Depression kann man heilen, aber muss nicht. Das muss einem klar sein. Also es ist nicht so, dass jede Depression heilbar ist. Man kann sie in den Griff kriegen. Man kann mit dieser Krankheit lernen zu leben.
Ja.
Und das ist halt bei mir der Fall.
Gibt es da denn, Entschuldigung, erzähl weiter.
Nee.
gibt es da, wenn du jetzt wirklich so da so reinrutscht in deine Depression, dass du sagst, so, jetzt nehme ich die Kamera und jetzt muss ich fotografieren, oder läuft das so nicht ab?
Nein. Wenn ich in der depressiven Phase bin, dann interessiert mich die Fotografie ein Scheißdreck. Mal so auszudrücken. Du hast keinen Kopf für irgendwas. Das funktioniert einfach nicht. Das, was ich dann vielleicht über diese depressive Phase dann oder Episode dann irgendwann mal fotografiere und schreibe, ist also danach.
Ja.
Nie während einer depressiven Episode. Da geht gar nichts.
Kannst du dich denn dran erinnern, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich hatte, ich sag jetzt mal, gestern eine depressive Episode, heute bin ich wieder so weit, dass ich sage, ich nehme meine Kamera, fotografiere und schreibe über diese Episode. Geht das so bei dir oder läuft das anders ab?
Na, das geht schon in diese Richtung, wie es bei mir läuft. Also nicht zwangsweise, dass ich gleich den Tag danach oder so. Ja,
aber zeitlich versetzt dann, ne?
Ja, ich auf jeden Fall zeitlich versetzt, weil, muss auch so sagen, ich habe jahrelang wirklich eben auch dagegen natürlich auch angekämpft. Was logisch ist, du willst diesen Scheiß nicht haben. Irgendwie von wegen, und du sitzt dann in dem Loch und wenn du am Runtergehen bist, bist du am Überlegen, was kann ich jetzt machen? Und da bin ich aber schon so tief, dass ich nichts machen kann. Und dann ist irgendwo so der Punkt, wo du dann irgendwann mal denkst, ja, du bist in diesem Loch drin, für was bin ich eigentlich noch gut? Du musst dir echt vorstellen, da sitzt so ein kleines Teufelchen auf der Schulter und erzählt dir nochmal, richtig, du kriegst nichts auf der Reihe, du kriegst dein Leben nicht auf die Reihe, du kannst keine Liebe empfinden, du kannst keine Liebe geben, außer dass du den anderen den Sauerstoff wegnimmst, für was bist du noch gut? So. Und dagegen habe ich also, wie gesagt, jahrelang angekämpft. Und der Kampf war grundsätzlich immer nie erfolgreich. Im Gegenteil. Weil in der Zeit, wo ich dagegen gekämpft habe, habe ich mich eigentlich nur noch weiter runtergeschaufelt, weil ich eben gesagt habe, nee, pass auf, ich habe jetzt eine depressive Episode, aber abends lege ich mich ins Bett und denke mir, morgen früh machst nicht viel. Du tust dich nicht jetzt irgendwie überfordern. Du bringst einfach nur den Müll raus. Das hört sich simpel an, kann aber ein Riesenberg sein, den du gar nicht mehr packst. Und eigentlich ist es am Abend, wo du dir das vornimmst, eigentlich schon klar, dass du das am nächsten Morgen gar nicht schaffst. Du lügst dir selber einen in der Tasche. Und dann stehst du am nächsten Morgen auf, kriegst das echt nicht auf die Reihe. Nicht, weil du das am Abend vorher selber schon gesagt hast, ich krieg das nicht auf der Reihe, sondern du bist schon motiviert. Du hast die ehrliche Überzeugung, ich will das machen. Aber das funktioniert nicht.
Ja.
So, und dann gehst du irgendwann mal über Tag und abends denkst du dir, ja, super, schon wieder nichts auf die Reihe gebracht. Was kann ich eigentlich noch? Und dann, wie gesagt, du schaufelst dich immer tiefer rein.
Ja.
Und bei mir hat sich so in den letzten anderthalb, zwei Jahren es gewandelt. Das heißt, ich akzeptiere meine Krankheit. Sie ist ein Teil von mir, sie ist nicht alles. Sie ist eben wie jetzt in dem Blog, es ist der Rest. Es ist eben ein Part von mir. Ich möchte aber, ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich dagegen ankämpfe, dieser Depression eigentlich viel mehr Raum gebe, als mir gut tut.
Ja.
Weil ich kämpfe dagegen an, ich was kann ich machen, wie mache ich was und was sollte ich tun, nicht so viel, ja, das wenige kriege ich auch nicht hin und so weiter und so fort. Das Ding wird immer größer. Und das Loch, in dem du sitzt, schaufelst du immer tiefer. Du guckst nicht mehr nach oben, wo die Sonne ist, wo das Licht herkommt. Du guckst nur noch nach unten hin und gräbst tiefer. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich dieser Depression oder dieser depressiven Episode, sage ich jetzt mal so in Anführungsstriche, ich nehme sie wahr, sie ist da und fertig aus.
Ja.
Ich weiß, dass in dieser Zeitphase, da kannst du mit mir nichts anfangen. Und irgendwann habe ich sogar geschafft, es zu kommunizieren. Das heißt, man muss ja immer irgendwo rechnen, es geht jetzt ja alles, was ich jetzt hier erzähle, ist ja über Jahre, zig Jahre gegangen. Wenn du jetzt theoretisch mich anfunkst und ich habe eine depressive Episode. Bin ich heute so weit, dass ich dir sagen kann, du, das bringt heute nichts. Mir geht's heute nicht gut. Fertig aus, dann ist der Drops gelutscht eigentlich bei zwischenzeitlich allen, die ich kenne, weil sie wissen, das bringt auch nichts. Also lassen in Ruhe. Da braucht auch nicht von wegen, ach, geht's dir wieder schlecht? Nein, er kommt auch nicht mehr. Weil zwischenzeitlich hat sich auch im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwo so diese Spreu vom Weizen getrennt. Das heißt, sie akzeptieren mich und meine Krankheit, so wie ich bin, und fertig aus. Ohne dass man da versucht, krampfhaft irgendwie, es ist lieb ja meistens ja auch gemeint, irgendwo zu helfen, aber du kannst mir nicht helfen in dem Moment.
Ja.
Also so ist es bei mir.
Also das ist auch schwer. Also wir beide, vergeht, glaube ich, nicht ein Tag, wo wir nicht mindestens eine WhatsApp irgendwie hin und her schreiben. Ja. So, und weil du sagtest, du bist jetzt so weit zu sagen, nee, komm, heute kannst du mich vergessen. War vor, ich weiß nicht mehr, paar Monaten, paar Wochen, ich weiß es nicht mehr, dass ich gemerkt habe, oh, Holger, das ist aber ruhig da am anderen Ende der Welt. Was ist da denn los? Und da habe ich dir, glaube ich, nur ganz kurz geschrieben, alles klar. Dann hast du mir nur geantwortet, nö, heute nicht. So, dann wusste ich auch Bescheid. Ich wollte dir gleich noch eine abschließende Frage stellen. Das Vorschlusswort möchte ich eigentlich ganz gerne noch sagen, dass ich eigentlich den Menschen, die nicht an Depressionen leiden, aber vielleicht jemanden haben aus dem Freundeskreis, Familienkreis, so dieses, ah, geh doch mal raus und es wird schon wieder, was du sagst, es ist alles lieb gemeint, aber vielleicht einfach mal nichts, keinen Tipp geben, vielleicht einfach nur mal zuhören. Dass man sagt,
oder komm, einfach mal ruhig
oder in Ruhe lässt.
Ja, weil es ist natürlich, man muss, wie gesagt, Depression ist nicht Depression.
Ja.
Das hört sich ein bisschen blöd an, ist aber so. Man muss natürlich schon ein bisschen Acht geben. Das heißt, warte mal, ich sagte, es geht jetzt darum, ich gehe jetzt mal in der Phase, wenn die Depression Richtung Suizid gehen kann. Gibt es halt auch.
Ja, klar.
Und leider nicht zu wenig. Man glaubt es kaum. Das ist, dass wir, warte mal, ich sag dir das gleich mal, dass ich zähle jetzt mal vom Jahre 2018, 19 habe ich jetzt gerade nicht vorliegen, sind circa 10.000 Menschen durch Suizid in dem Moment, reden wir auch Suizid von wirklich depressiven Menschen, die im Prinzip darin eigentlich nur noch ihren Ausweg gesucht haben, um von dieser Qual sich zu lösen. Weil es ist eine Qual. Es ist nicht, wie gesagt, ein kurzes Unwohlsein. Die Zahlen sind höher, als wenn du im Prinzip, was weiß ich, Autotote, also Verkehrstote, dann gibt es noch zwei oder drei andere Sachen. Wenn du die zusammenpackst, kommst du nicht an diese Zahl dran.
Ja.
Das heißt, es ist im Laufe der letzten 10 Jahre weniger geworden. Das, was sehr schön ist, auch irgendwo zu sehen. Aber wenn du sagst hier im Prinzip, oder wenn ich sage, mich kannst du laufen lassen. Ich bin nicht suizidgefährdet. Ich hatte diese Gedanken in den Anfangsjahren, aber die sind, wie schon gesagt, Gott sei Dank nicht bei mir irgendwie weiter zum Tragen gekommen. Aber man sollte natürlich, wenn man einen depressiven Menschen in Ruhe lässt, heißt es nicht, dass man nicht drauf achten sollte.
Das meine ich.
Verstehst
also,
du?
Ja, ja.
Das ist, du bist dann irgendwo als Außenstehender, bist du da ein bisschen in dieser Spagatposition. Auf der einen Seite sage ich, okay, ich kann ihm oder ihr nicht helfen, indem ich ihm sage, komm, lass uns rausgehen, Eis essen gehen oder was weiß ich auch immer, sonstige Aktivitäten, das oder lass uns heute Abend einen schönen Film gucken, vergiss es. Aber dann musst du einfach auch dann die sage ich jetzt mal so, das, so ein bisschen das Gespür haben zu sehen und einschätzen zu können, in welche Richtung geht das. Durchaus auch mit, also das sage ich jetzt mal, dass die Ehefrau zum Beispiel theoretisch auch sich auch mit dem Therapeuten mal in Verbindung setzt. Das geht. Oder dass man ein Paargespräch hat, wie auch immer. Da gibt es verschiedenste Formen. Also In Ruhe lassen, ja, aber ein bisschen das Auge drauf lassen.
Ja. Da hast du auch schon, ich sag mal, so meine letzte Frage vorweggenommen. Also ich würde sagen, passt auf euch auf, aufeinander auf, und dein Tipp ist sicherlich, holt euch Hilfe.
Ja, das ist das, was ich eigentlich sehr oft auch in den Beiträgen so als Tenor zum Schluss schreibe. Holt euch Hilfe, ihr seid es wert.
Ja.
Es gibt diese Krankheit nun mal, die ist beschissen, aber deswegen kann ich aus meiner heutigen Sicht sagen, habe ich trotzdem ein lebenswertes Leben. Es ist nicht toll, wenn ich in einer depressiven Episode sitze, kein Thema, aber ich kann zwischen diesen Parts, die sich im Laufe der Jahre auch auseinanderdividiert haben. Das heißt also, es ist weiter auseinandergegangen. Früher hatte ich viel häufiger depressive Episoden, sind deutlich weniger geworden. Ich hatte zwar vor, weiß nicht, 6 Wochen, 8 Wochen oder was weiß ich, da hatte ich mal so wirklich wieder mal so einen, in Anführungsstrichen, Rückfall. Der war ziemlich heavy, aber irgendwie war, trotz dass ich so tief drin sitze, hatte ich irgendwie für mich so, ja, das sitze ich jetzt aus. Verstehst du? Ich hatte irgendwann mal gesagt, ja, wenn ich dagegen ankämpfe, das bringt nichts. Das habe ich schon probiert. Das sitze ich aus. Kannst mich mal.
Entschuldigung, ja, wenn ich jetzt lache, ja, aber ich finde es gut.
Ja, es ist so. Klar, ich sage das nicht in dem Moment so live.
Ja, ist klar.
Das ist logisch, ne? Aber irgendwo habe ich für mich da rausgefunden, es bringt mir mehr, es auszusitzen, als dagegen zu kämpfen. Wie gesagt, ich spreche immer nur von meiner Depression, damit das auch nach außen klar ist. Ich werde mich hüten zu sagen, mach dies, jenes, welches, solches. Muss auch nochmal, das dürfen wir auch nicht ganz vergessen, ich nehme auch Medikamente. Das Thema darf man also wirklich auch nicht ganz außen vor lassen. Also mit reiner Gesprächstherapie bei mir hätte das nicht funktioniert. Und zum Beispiel, das war jetzt auch wieder bei Twitter eine Geschichte, wo jemand sagte, ich habe Medikamente bekommen, die wirken nicht. Ich sag, ja, das Problem bei den meisten Medikamenten gegen Depressionen und so weiter, das dauert 4 bis 6 Wochen, bevor die überhaupt anschlagen. Und dann muss man ja erstmal rauskriegen, schlagen sie an? Wenn ja, vielleicht viel zu wenig, müssen wir die Dosis erhöhen. Das heißt, wenn theoretisch, sage ich jetzt mal, die Dosis erhöht wird, dauert es nochmal 4, 6 Wochen,
ja,
bis man sieht, ob das wirkt. Oder wenn man merkt, das bringt gar nichts, wir müssen vielleicht ein anderes Medikament probieren, dann brauche ich wieder 4, 6 Wochen, bis das alte Medikament ausgeschwemmt ist, bis ich mit dem neuen anfangen kann. Das heißt, ich bin ja im Prinzip ungeduldig, ja. Ich will, es gibt Tabletten, super. Aber das geht halt auch nicht, in den meisten Fällen nicht von heute auf morgen.
Ja, ich denke, das muss dann aber auch der Arzt, der Therapeut oder derjenige, der die Tabletten verschreibt,
wie gesagt,
da auch klar machen, dass es keine Kopfschmerztabletten ist. Die wirfst du dir ein und nach 20 Minuten sagst du, Bombe, Kopfschmerzen sind weg. Na, so läuft's ja nun
nicht. Ja, und auch, ich möchte einfach auch jetzt nur sagen, also mir helfen diese Medikamente. Es gibt Formen von Therapien, da bringt, oder beziehungsweise von
Depressionen
Erkrankten, ja, die, da brauchst du mit Medikamenten, brauchst du gar nicht ankommen. Das würde gar nicht passieren. Das ist halt, ich sag ja, das Thema ist extrem komplex. Und selbst in unserer Zeit, was wir jetzt hier aufnehmen, das ist nur angerissen.
Ja.
Wirklich nur angerissen.
Ja. Ja, wir haben jetzt hier eine gute Stunde darüber gesprochen. Und erstmal möchte ich mich ganz, ganz doll bedanken, dass du wirklich bereit dazu warst, auch so viel zu erzählen, auch so viel Persönliches von dir zu erzählen. Finde ich nicht selbstverständlich. Vielleicht, wenn das der ein oder andere hört, hat mal so einen kleinen Einblick oder denkt mal drüber nach, oder wenn er jemanden kennt, dass er sagt, Mensch, vielleicht muss ich mich da auch als Gesunder bisschen ändern, bisschen anders auf den zugehen, vielleicht auch helfen, aufpassen auf denjenigen und für die Betroffenen, was du sagtest, Hilfe holen, professionelle Hilfe holen und Daumen drücken, hoffen, dass es besser wird.
Ne? Ja, wie gesagt, es ist einfach auch sehr, sehr schwierig, einfach auch eben zeitnah Hilfe zu bekommen. Und das ist also wirklich ein groß, ganz, ganz großes Manko in unserem Gesundheitswesen. Es wird da auch an allen Ecken und Kanten wird da irgendwie versucht zu kämpfen drüber, dass man einfach mehr Therapeuten, fachliches Personal bekommt und so weiter und so fort. Aber das ist halt auch kein Ding, was eine riesen Lobby hat, sage ich jetzt mal so.
Das ist richtig. Das darf halt aber nicht das Argument sein, zu sagen, ach, ich kriege sowieso sehr, sehr spät Hilfe. Dann brauche ich jetzt gar nicht anfangen. Ne?
Also das bloß nicht. Macht, wie gesagt, ihr seid es wert.
Ja.
Das ist für mich grundsätzlich eben der Tenor. Und nochmal ganz kurz zu der Suizidgeschichte, weil was ich auch schon gehört habe, es sind so Sprüche so von wegen, wie egoistisch war dieser Mann, der sich im Prinzip aufgehangen hat, ich bin jetzt mal so dreist, der sich aufgehangen hat und nicht an seine Frau und seine zwei Kinder gedacht hat. Dieser Mann hat erstmal Punkt 1 Höllenleiden erfahren. Der nächste Punkt ist der sitzt in einer Depression. Der denkt nicht an seine Frau. Der denkt an gar keinen von seiner Familie, an seine Freunde nicht, an gar nichts. Also vorsichtig mit diesen auch teilweise manchmal verurteilen von Menschen, die sich das Leben genommen haben. Ich sage nicht, dass es der richtige Weg ist. Ich kann es nachvollziehen, aber es ist halt, wie gesagt, es ist schwierig. Da gibt es nicht die Pauschalantwort.
Ja, Fotopodcast. Ja, jetzt. War heute so gut wie kaum Fotografie, ein bisschen vielleicht.
Wenig,
aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das war mir persönlich auch wichtig, dass wir das mal angesprochen haben. Mhm. Und ich, wie gesagt, nochmal danke, dass du dich bereit erklärt hast, da auch Rede und Antwort zu stehen. Und was wir auf jeden Fall machen werden, ist deine Homepage, dein Blog wieder verlinken mit allen, ja, Geschichten und Bildern, die du zu dem Thema veröffentlicht hast. Und
ja, am besten direkt in die, also nicht in die Hauptseite nur verlinken, sondern wirklich da in diese Kategorie der Rest, damit
um ja, diese genau, Sachen dass man gleich ja da richtig auf der richtigen Seite landet. Und ich sage es jetzt schon, weil ich es weiß, dass wenn jemand dich kontaktieren möchte, dass dann auch alle Daten dann auch auf der Homepage findet und dich auch sicherlich gerne ansprechen kann oder anschreiben kann zu dem Thema.
Das ist kein Thema. Das kann, wenn ich das nicht wollte, hätte ich nicht das Gespräch heute Abend gemacht.
Gut, dann nochmal vielen Dank und
Dankeschön. Ja, geht fotografieren.
Ja, wollte ich gerade sagen, geht raus, geht fotografieren. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, ne? Ja, so 51. Folge.
Ach, hör mir doch auf.
Ja,
Holger. Wie die Zeit verstreicht. Also, gehabt dich wohl.
Ja, du und dann noch einen schönen sagen, Abend, euch
ja,
beiden.
Ja, euch vieren da auch. Kümmer dich um den Kleinen.
Ja, der krank zu Hause liegt.
Gib ihm noch ein Eis.
Ja, bei Mandelentzündung darf man jetzt auch mal
ein zweites Eis essen.
Ja, ich guck gleich mal, ob er noch eins da ist.
Der wollte ich gerade sagen, ob er eins will, ist nicht die Frage.
Ja, doch.
Ja. Okay,
alles klar. Also, gut. Bis dann. Tschüss.